Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallihallo, ich bin der Sven und willkommen zu einer weiteren Runde Best of Cinema. Diesmal mit Bernardo Bertoluccis Der letzte Kaiser aus dem Jahre 1987. Der geht knackige 160 Minuten lang. Falls ihr es noch krasser wollt, gibt's auch eine TV-Langfassung, die geht 218. Aber die normale Fassung läuft am 1.7. in den Kinos. Wo? Schaut auf www.bestofcinema.de. Da findet ihr die Kinos, die sie zeigen. Und bevor wir loslegen, folgt uns, kommentiert, liked, kommt auf www.tele-stammtisch.de. Das ist die Website. Uns gibt's auf YouTube, Spotify und natürlich auch einen Community-Server. Es wäre schön, wenn ihr uns da Likes da lassen würdet. Kostet euch nur ein bisschen Zeit und uns hilft's immens weiter. Und jetzt geht's los. Hallihallo, Theresia und Manuel.
Hallo, seid gegrüßt, Kaiser.
Hallo, hi. Ja. Oh, müssen wir dich jetzt neu ansprechen, Sven?
Ich hatte eure Lordschaft.
Eure Lordschaft? Sir.
Eure Moderatorschaft, sagen wir.
Ja. Sir fände ich schon cool, ja. Okay.
Sir Sven.
Sir Sven. Aber da muss noch ein von irgendwo rein. Ich lass mir nochmal was einfallen fürs nächste Mal. So, mögt ihr Monumentalfilme? Steht ihr drauf? Oder ist es was, wo ihr sagt, oh nee, komm, bleibt mir weg damit? Theresia, fang an.
Es ist nicht mein absoluter Favorite an Genre, muss ich sagen, aber es gibt durchaus gut gemachte Monumentalfilme und dann kann ich mich da drin auch schon mal verlieren. Aber es ist nichts, wo ich sage, das müsste ich jetzt jeden Tag haben.
Hast du Beispiele, was dir jetzt, was du als Monumentalfilm, wo du sagst, das gefällt mir?
Hast du mich erwischt?
Ich weiß.
Nee,
Gladiator.
Das hätte ich jetzt nicht als Monumentalfilm gesehen.
Doch, doch.
Was?
Okay.
Natürlich, ja, klar.
Den fand ich, also den mochte ich.
Ja, mal wenigstens einen.
Ja, also für mich ist es halt immer so, es ist, beim Monumentalfilm habe ich immer so im Kopf, das ist halt so, er dauert halt sehr lange. Also für mich ist eher monumental, dass die Spielzeit sehr lange ist.
Ist er doch. Ich meine, wie lang geht er?
In dem Fall trifft es ja auch ganz gut.
Ja. Okay, aus ihr kriegen wir nicht mehr raus. Manuel.
Aber ich glaube, ich finde es schon immer sehr spannend. Darum habe ich mich jetzt auch ziemlich flott im Grunde gemeldet, um einfach diese Chance jetzt mal, ich kannte den Film, hatte nicht mehr die Chance mal zu nutzen, den zu schauen. Und ich habe, glaube ich, aber so viel von den Klassikern auch, was das angeht, nicht unbedingt gesehen. Ich habe auch noch Ben Hur, Lawrence of Arabia und so, alle noch nicht gesehen, alles auf einer Liste. Das ist auch einfach so monumentalistische Eposse, die ultra lang sind, ultra so eine Epoche irgendwie einfangen versuchen und finde ich schon sehr spannend, aber das ist meistens echt immer nicht sowas, wo man sich jetzt sagt, ich setze mich mal abends hin und gucke mir den mal. Das ist dann immer so ein bisschen eine Hürde, aber Gladiator ist natürlich, finde ich, absolut großartig. Troja ist vielleicht auch noch was man da reinziehen kann. Also ich war schon extrem interessiert, aber und guck das dann auch gerne. Aber so was so Klassiker angeht, weil sie dann oft auch eben so eine Länge haben, muss ich sagen, fehlen mir doch noch ein paar, die ich auch gerne nachholen würde. Ja, aber also, oft ist es ja so, dass sie dann auch so eine gewisse Qualität schon mitbringen im Sinne von Ausstattung, Kostüme, Sets und so weiter und man sich da richtig in seiner Welt halt verlieren kann. Und das finde ich schon einfach vom filmerischen Aspekt auch einfach super interessant.
Absolut. Also mir geht, oder Theresia, wolltest du noch was sagen?
Nee, aber ich würde nur erwähnen, dass es mir so ähnlich ging wie Manuel. Das war halt so ein Film, der stand jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste, aber ich habe mir gedacht, man darf ja mal seinen Horizont erweitern oder man darf auch mal quasi solche Filme schauen. Also wie gesagt, der stand nie bei mir auf dem Zettel und jetzt klang er halt irgendwie interessant und ich habe mir gedacht, ja okay, ich schaue mir den mal an.
Mutig. Also nee, ich mag Monumentalfilme. Also ich stehe auf 10 Gebote, auf Spartacus, Ben Hur, Troja, Gladiator und so weiter und so fort. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn was kommt. Wobei die Qualität halt so in den letzten Jahren ja abgenommen hat. Also ich erinnere mich wirklich sehr ungern an Gladiator 2.
Ja. Zum Beispiel. Es hat irgendwie so ein Gefühl auch aus so bis aus der Vergangenheit irgendwie, oder? So viele der großen Monumentalfilme sind einfach alt.
Ja, also die richtig großen, jetzt auch so Cleopatra und so,
ja,
die hast du 60er, das war da einfach.
Das war, glaube ich, damals so diese Art des Films, oder die meisten, die du aufgezählt hast, sowas wie Ben Hur oder Spartacus, fällt ja alles quasi in diese Zeit, in dieses große, pompöse Kino irgendwie und halt mit Kostümen und mit allem drum und dran.
Ja, ich mag das. Also ich gucke sie jetzt nicht irgendwie alle 2 Monate, dass ich mir hier 10 Gebote reinziehe, aber so einmal so um die Weihnachtszeit rum kann das schon sein, dass der mal, wo ich sage, okay, gut, ich habe jetzt Zeit, es guckt eh keiner mit, die sind alle schon im Bett, los geht's. Und dann habe ich da auch echt meinen Spaß dran. Und ja, als natürlich der letzte Kaiser aufgepoppt ist, dachte ich, ach nee. Also ich hatte den irgendwann in den 90ern mal gesehen und hab bei ihr irgendwo, glaube ich, bei einer Feier, wo die Eltern irgendwie dort waren und die Erwachsenen dann irgendwie, also der, wo dort gewohnt hat, so kann ich mich so schemenhaft dran erinnern, hat gesagt, hier, da habe ich ein paar Filme, kannst dir was raussuchen, dauert alles ewig lang, Hauptsache, du bist ruhig. Und dann habe ich mir dann, ich glaube, das war der letzte Kaiser. Ich glaube, ich wollte Platoon gucken, aber das durfte ich dann nicht. Dann habe ich halt den letzten Kaiser. Leben. Genau, ist eigentlich fast das Gleiche.
Ja.
Von der Thematik her. Nee, dann habe ich mir den letzten Kaiser angeguckt und als ich gesehen habe, oh, der ist in der Best-of-Cinema-Reihe. Aber bevor wir dazu kommen, könnt ihr was mit Bertolucci anfangen oder war das euer erster Film?
Hat mir persönlich gar nichts gesagt, muss ich zugeben. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeguckt, was er gemacht hat. Der große Irrtum, der letzte Tango in Paris. Hm. Little Buddha habe ich dann schon mal gehört. Der ist ja dann eher 90er oder so, glaube ich. Ne? Kann das sein?
Ja, ja, Keanu Reeves.
Genau. Aber nee, hat mir ehrlich gesagt sonst einfach überhaupt nichts gesagt. Also für mich meine erste Berührung, muss ich gestehen.
Hm. Geht mir ähnlich. Also ich habe zwar auch gesehen, was er für Filme noch gedreht hat, aber also Little Buddha sagte mir auch was, aber den hatte ich damals auch nicht gesehen.
Okay. Aber Sven kannte natürlich alles.
Nee, ich hatte der letzte Tango von Paris, klar, wegen den Sexszenen, ne, das war damals einfach so. Ich meine, der kommt aus den 70ern, aber war immer noch skandalös verschrien.
Und immerhin weißt du, dass es da dann Sexszenen gab.
Richtig, und da ist immer die Frage gewesen, ob der Sex echt war. Das ist auch so eine, da gab es auch immer so, wurde gemunkelt. Ich glaube, da gab es noch irgendwas, wo auch aus den 70ern, egal. Und Little Buddha hatte ich gesehen, weil ich halt auch ein großer Keanu Reeves-Fan war und dachte, ey, den musst du dir angucken. Und ja, also ich habe beide einmal gesehen und seitdem nie wieder. Jetzt aber nicht, weil ich es irgendwie komplett kacke finde, sondern weil es einfach was ist. Ich finde, es sind so spezielle Sachen, da musste jetzt außer Letzte Tango von Paris, der ist ja auch etwas krasser sozusagen, da muss ich halt auch richtig Bock drauf haben. Und da musst du dich halt auch wirklich drauf einlassen. Das ist halt nichts für zwischendurch. Gut, worum geht's denn in Der letzte Kaiser? Manuel, ich habe gehört, du kannst immer so super Synopsen raushauen. Los geht's.
Glänzen. Auf geht's. Wir steigen ein im Jahr 1950. Ein bisschen spät. Und zwar sehen wir erstmal eine Szene am Bahnhof und wir lernen dort einen Mann kennen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon in dem Moment wissen oder vorgestellt bekommen, wer er ist. Aber man kann sich natürlich denken. Es ist Puji und er wurde festgenommen und wird, glaube ich, mit ganz vielen anderen dann in ein Umerziehungslager gebracht. Und um das zu verhindern, versucht er sich noch an Ort und Stelle im Grunde in einem Badezimmer das Leben zu nehmen. Und im Gegenschnitt dazu sehen wir dann die ersten Flashbacks zurück ins Jahr 1918, wo er dann mit 3 Jahren zum Kaiser von China gekrönt wird und wie sich dann herausstellt, eben zum letzten Kaiser von China. Und im Grunde bewegt sich der Film dann auf diesen beiden Zeitebenen. Einmal wie Puji vom Kind zum jungen Mann als dieser göttliche Herrscher heranwächst und von seinem britischen Tutor Reginald Johnston über das westliche Leben auch erfährt. aber anschließend dann auch, wie er seine Macht als Kaiser komplett verliert, in Gefangenschaft gerät und sich im kommunistischen China als einfacher Bürger dann sein Leben lebt. Das heißt, wir sehen so ein bisschen anhand seiner Figur die Transformation von China von Kaiserreich zu Volksrepublik, grob zusammengefasst.
Genau. Vielen Dank. Ja, wie hat euch der Einstieg gefallen? Was habt ihr erwartet? Habt ihr euch so ein bisschen informiert auch über den Film? Oder habt ihr gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was auf mich zukommt? Theresia.
Ich habe ehrlich gesagt einfach angefangen, den Film zu schauen, habe dann halt so, ja, so nach und nach halt quasi verstanden, wie der Film halt funktioniert, dass du halt immer diese beiden Zeitebenen hast, also die Gegenwart und halt dann so die Erinnerungen von Pucci an seine Kindheit und wie das halt gewesen ist. Fand ich okay, dass du halt auch diese Story halt mitbekommen hast, dass die jetzt so in dieses Gefangenenlager kommen und dass die da jetzt angeklagt werden und so weiter und so fort. Also ich habe danach versucht, auch so mir diese Geschichte irgendwie zusammenzulesen, weil man muss ja mal ganz ehrlich sein, also von so asiatischen Ländern, Königreichen war jetzt zumindest mein Schulwissen jetzt auch nicht so groß und das fand ich dann aber trotzdem sehr interessant, wie das halt alles, wie die Zusammenhänge waren. Und fand die Erzählstruktur eigentlich ganz gut.
Ja, ich musste mich erstmal, glaube ich, man war schon, fand ich, sehr reingeschmissen. Und gerade wie du da sagtest, man kennt so Namen, Mao Zedong und Dynastien in China und Pipapo. Ich kannte jetzt den Namen nicht vom letzten Kaiser und wusste jetzt auch nicht so genau, in welchem Zeitrahmen jetzt welche Dinge passiert sind. Und da musste man schon erstmal sich irgendwie versuchen zu orientieren, was eigentlich gerade Phase ist, warum wird er eigentlich festgenommen gerade, warum was passiert einfach gerade, und das hat sich dann natürlich im Laufe des Films so geklärt. War aber schon erstmal eine Gehirnleistung notwendig, oder zumindest eine Akzeptanz, fand ich, wo man erstmal mit klarkommen musste und aber einfach dem Film dann auch vertraut, dass er einem dann schon erzählt, was dann los ist. Und dann gab's eben durch das Vor- und Zurückschneiden, was ich jetzt auch, fand ich auch okay von der Struktur. Also manchmal kann es ja auch nerven, aber dadurch, dass die Szenen eigentlich immer, fand ich, lange genug waren und nicht jetzt nicht andauernd vor- und zurückgeschnitten wurde, kam man da dann schon ganz gut rein und war dann, glaube ich, ganz gut abgeholt. Ich hatte generell eigentlich keine Erwartung, weil ich nicht wirklich viel vom Film auch vorher gehört habe, muss ich sagen. Es gab mal, glaube ich, in irgendeinem alten Format, Listen to the Listen, hatten ein paar Leute von uns, ein paar Redakteure mal die besten Oscar-Filme aus den und den, aus allen Jahrzehnten, glaube ich, gerankt, ne? Und da war der letzte Kaiser natürlich dabei. Der hat ja in dem Jahr oder 88 dann den Oscar unter anderem für bester Schnitt gewonnen, bester Film gewonnen und alles mögliche andere. Und war dann eben in dieser Liste auch dabei. Und da habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, das erste Mal von dem Film gehört. Und das war dann, ich hatte wenig Erwartungshaltung. Also
das ist der Core-Film, der irgendwie öfter, der mir mal so irgendwie im Fernsehen untergekommen wäre. Also, oder auch irgendwo im Streaming. Also ich wüsste nicht, wo ich den her auch hätte sehen können. Also das ist kein Film, der... Es gibt ja so Filme, die immer mal wieder eben zu bestimmten Zeiten im Fernsehlauf oder halt immer wieder gebracht werden, aber das war irgendwie keiner davon.
Ja, und auch jetzt gar nicht so einfach zu schauen, ne? Ja. Also vorab in der, also wer sich den, kommen wir später zu.
Nee, aber wenn ihr jetzt eh schon die Struktur angesprochen habt, dann bleiben wir gleich mal dabei. Ich hatte da tatsächlich auch normalerweise, stört mich das nicht so arg, aber hier fand ich so diese Sprünge und dann auch diese Zeitsprünge zwischendrin, war mir doch teilweise etwas zu viel und irgendwann hat es mich auch echt angefangen zu nerven.
Ja, es ist halt dadurch auch noch anstrengend, dass man natürlich, ja, man bildet halt so ein ganzes Leben ab im Grunde. Und man hat ja alleine 3 oder 4 Schauspieler für Pucci, wo er dann halt 3 Jahre alt ist, 8 Jahre alt ist, 15 Jahre alt ist und dann eben 50 plus. Und das in den Rückblicken wird das dann natürlich auch, hat man dann noch Zeitsprünge drin und dann wird. Irgendwann hat man aber keine Zeitsprünge mehr, sondern dann holen die sich beide gleichzeitig auf. Und das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Das kann ich schon nachvollziehen auf jeden Fall. Das war nicht immer einfach.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es daran liegt, dass wir dann doch nur die kurze Version angeschaut haben und ob es dann in der Langversion dann etwas anders ist. Mir ging es halt teilweise dann auch so, dass ich halt auch von den Geschichten her, wo ich halt gerade bin und also da waren halt dann auch irgendwie so Schnitte dabei und wieder zu einer anderen Szene, wo ich mir gedacht habe, ich hätte jetzt aber schon noch gern gewusst, wie diese andere Szene sich irgendwie noch auflöst oder irgendwie die Geschichte noch weitergeht. Also das hat mich dann teilweise ein bisschen gestört, dass die Story auch so an sich dann immer so sprunghaft gewesen ist oder halt auch so schnell, dann war mal das Problem und dann war das Thema und dann das Thema, aber keins wurde irgendwie so richtig aufgelöst.
Ja, stimmt. Das stimmt. Also ich glaube auch, dass es in der Langfassung, ich habe mir den Schnittbericht mal ein bisschen angeguckt, da sind natürlich einige Sachen deutlich erweitert, halt auch die Kindheit und ja, aber ich sehe es doch, für mich kein Grund, jetzt noch die Langfassung zu
gucken. Ich habe ja interessanterweise ungefähr die Hälfte des Films in der Langschnittfassung geguckt und dann umgeswitcht, weil ich es irgendwie nicht gecheckt hatte erst. Und da ist ja, glaube ich, am Anfang auch sehr viel, ich weiß nicht genau, was alles anders ist, aber auch gerade am Anfang in seiner Kindheit soll ja doch recht viel Zusatzmaterial sein. Und da muss ich sagen, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie unglaublich Dinge in die Länge ziehen oder unnötig groß Material dabei ist. Hatte nur gedacht, irgendwann so nach 90 Minuten und wir sind immer noch in ganz am Anfang, irgendwas läuft hier doch falsch. und habe dann halt geswitcht, aber fand ich eigentlich bis dahin schon ganz okay. Ich habe dann so ein bisschen, wie Theresa jetzt sagte, hinterher hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass manche Dinge, ich glaube, das hat noch einen anderen Aspekt, kann ich gleich was zu sagen, aber manche Dinge einfach nicht ganz klar erzählt wurden oder man es für einen sehr schwer manchmal war, wenn man A, nicht in der chinesischen Geschichte so tief drin ist und B, kriegt man eben alles oder das meiste ja nur erzählt aus den Augen von ihm. Er weiß ja auch super wenig eigentlich. Er ist ja fast die ganze Zeit in einer verbotenen Stadt im Palast und kriegt ja nicht mal mit am Anfang, dass er keine Macht mehr hat und kein Kaiser mehr ist, weil einfach alles aufrechterhalten wird, als wäre nichts passiert so. Und er weiß ja gar nicht, was passiert. Und dementsprechend kriegt man selber auch gar nicht mit, was draußen eigentlich gerade los ist. Und dann werden Dinge halt, dann passieren dann natürlich draußen. Es werden zwei Revolutionen passieren während des Films und wir kriegen davon eigentlich super, super wenig mit. Und das macht es dann manchmal für uns, glaube ich, ein bisschen schwer, da mitzugehen. Und ich glaube aber, dass da vielleicht, ich meine, bei Sven ist es jetzt eine Weile her, aber eine Zweitsichtung, dass da sicherlich noch dazu helfen kann. Oder jetzt, Theresi hat sich ja auch in den Stammbaum eingearbeitet, aber einfach, ich habe auch viel nachgelesen und ich habe einen chinesischen Arbeitskollegen mich mit dem unterhalten darüber und das hat der Film auch auf jeden Fall geschafft, dass man sich damit beschäftigt und dass ich interessiert war und mir das mehr zu Gemüte geführt habe, ne?
Ja, also wie gesagt, ich denke, das ist natürlich so gewollt, dass du innerhalb der geschützten Mauern der verbotenen Stadt eigentlich nur die Geräusche mitkriegst oder die Schüsse mitkriegst und dann irgendjemand nebenher erzählt, ach ja, übrigens, da draußen geht's schon wieder rund, ne? Da ist die nächste Revolution im Gange und aber wir bleiben hier drin und wir sind hier safe und alles ist gut und ja, das ist schon was, also das ist auch so ein ziemlich spannender Aspekt, dieses, du kannst innerhalb der Mauern machen, was du willst, aber du darfst A nicht hinaus, also bist du ein Gefangener und sie halten ja auch immer wieder bewusst so, bevor jetzt Peter O'Toole als Johnston auftaucht, halten sie die Modernisierung, was ja auch so das zentrale Thema des Films, finde ich, ist, so dieser Clash zwischen Tradition und der Moderne, die auch immer weiter voranschreitet und vor der sich auch selbst die Ältesten irgendwann nimmer schützen können. Mhm. Das fand ich schon wirklich spannend und auch gut gemacht. Aber ja, du musst, also klar, wenn es dich dann halt natürlich interessiert und du denkst, okay, jetzt will ich aber genaueres wissen, da musst du dich halt schon ein bisschen belesen. Da lässt Bertolucci dich schon so ein bisschen im Dunkeln stehen, das stimmt ja.
Aber das stimmt, also die haben sich ja da dem, also die Neuerungen sehr gegenüber gewagert. Das habe ich zumindest dann bei meinen Recherchen rausgefunden, dass, glaube ich, sein Vorgänger wurde dann irgendwie, also was ist das Vorgänger, die waren ja alle nicht relativ alt, die sind ja dann immer irgendwie so dann weiß ich nicht, die waren so Mitte 20 oder noch jünger, wurden die dann irgendwie, sind die halt gestorben. Irgendwie. Mhm. Und ich glaube, einer der Vorgänger, der wollte halt schon so irgendwelche Modernisierungen halt vornehmen oder halt irgendwelche neuen Erlässe und so. Und ich glaube, das war ein Grund, warum er halt dann nicht mehr Kaiser war.
Ja, da fragt man sich dann immer, wer hat eigentlich die Macht, ne? Also gerade wenn jemand, ich meine, er ist jetzt Kaiser geworden, weil sein Vorgänger dann halt gestorben ist, in welchen Umständen jetzt auch immer, aber der ist 3 Jahre alt, er trifft ja keine Entscheidung.
Ja.
Ja, er wird ja da bemuttert oder eher bevätert, eigentlich sind ja nur fast nur alte Männer um ihn rum, die ihn irgendwie aufziehen und er trifft ja keine Entscheidung, er ist ja in seinem Palast und er hat ja fast, so wie das einem rüberkommt, dann irgendwie auch gar keine Ahnung von dem Leben draußen überhaupt, weil er ja gar nicht rauskommt. Und fand ich irgendwie auch ein bisschen absurd fast schon, ne? Wie teilweise dann versucht wird, ihn halt als so ein Kaiser aufzuziehen, aber er ja auch ein Kind ist und die wussten teilweise gar nicht damit umzugehen, mit so einer, wenn er dann jetzt mal keinen Bock hatte auf irgendeine kaiserliche Erziehung oder sondern einfach nur Kind sein wollte und albern sein wollte. Das hat dann irgendwie nicht so richtig reingepasst.
Ja, oder stillsitzen musste. Einfach mal nur stillsitzen. Wir wissen ja, sehr gut, wie gut dreijährige Kinder stillsitzen können.
Ja.
Hm. Ja,
das
aber
hat mir halt auch ein bisschen, das hat mir in dem Film ein bisschen leid getan da am Anfang, wo man halt so den so als Zweitjährigen gesehen hat, weil der wollte einfach irgendwie, wenn er immer schon, wann darf ich denn jetzt wieder nach Hause und so und was das dann mit einem Jungen macht, wenn die jetzt alle immer sagen, ja, du bist Kaiser, wir machen alles, was du willst, dann wird ja, also das Kind kriegt ja einen Höhenflug.
Ah ja, natürlich, siehst du ja auch. Also Macht hat er ja innerhalb der Mauern. Er lässt ja auch gerne mal seine Eunuchendiener, die sich um ihn scharen, irgendwelche Tinte trinken oder sonst irgendwas, einfach um seine Macht halt vor dem anderen oder vor seinem Bruder da in der Situation ja auch zu beweisen. Und mir ging's auch so. Also ich dachte, du einen dreijährigen Jungen da hinzuhocken mit diesen ganzen alten Kaffrusen außenrum, und da, du hast einfach kein Pendant, kein Kind in dem Alter mitspielen, den Fun und den Lerneffekt kann dir ein Erwachsener in dem Fall ja nicht bieten. Und wie du, Therese, ja schon gesagt hast, klar, natürlich kriegt er einen Höhenflug, ja, wenn du die ganze Zeit den Arsch getätschelt kriegst und ach Gott, wir machen dies und wir machen das und kein Problem und ach Gott, Vorkoster und es gibt eigentlich zu essen, was du willst und, ja, aber so gerade die erste Stunde hockst du da und denkst, also so ging's mir, dachte ich, schon geil, aber nee, auch nee, das ist nicht geil, das ist ziemlich scheiße, weil du kannst da nichts machen. Du hast
einsam.
Ja, natürlich. Und das,
ja, diese ganze, weil das war schon aber interessant, weil du diese Verehrung dort, das ist ja nicht, also das gab's ja, das war ja damals so und wo auch die Szene gleich war, wo sein Bruder da war, wo die dann irgendwie spazieren gegangen sind und dann haben sich alle weggedreht, weil sie dürfen ihn nicht anschauen, weil sie halt quasi nicht berechtigt waren, ihn anzuschauen, haben wir echt gedacht, boah, also das ist echt eine Kultur, also ich will denen das nicht wegnehmen, aber das ist halt schon was, was uns eher fremd ist.
Ja, am nächsten Freitag. Ich meine, das sind natürlich auch echt super
Fritz
andere Zeiten.
Umdreht, ihr dürft mich nicht anschauen.
Es sind natürlich auch einfach super andere Zeiten gewesen, ne? Also in die deutsche Zeit um 1900 oder vorher, da war auch alles anders. Und ich fand so diese chinesische, asiatische Kultur finde ich auch immer nach wie vor sehr beeindruckend und spannend, da so Einblicke zu bekommen und gerade dieses, was teilweise auch diese bedingungslose Hingabe zu, in dem Fall jetzt vielleicht dem Herrscher oder einfach anderen Dingen mit viel Respekt und mit viel Disziplin, finde ich auch was eine ganz spannende Eigenschaft sein kann, ne? Und das sieht man dann halt, dass das dann manchmal einfach sich komplett ins Absurde abdriftet, wenn dann halt da irgendwann ein Dreijähriger auf dem Thron sitzt. Aber das war im Mittelalter bei uns, glaube ich, nicht anders. Nur vielleicht ist es da dann mit der Disziplin und der vielleicht eine Hackordnung anders gewesen. Aber die Dinge sind ja auch überall in der Welt passiert, was das angeht.
Ja, das stimmt. Also ich habe mir dann auch mal so ein bisschen durchgeguckt, als der dann so ein bisschen rumrennt durch die verbotene Stadt, wo sie ja als erstes westliches Kamerateam auch drehen durften. Also die hatten da auch tatsächlich die volle Unterstützung der chinesischen Regierung. Die haben denen da alles alles durchgehen lassen. Also die durften in den Palast, die durften die verbotene Stadt filmen. Und man muss ja halt auch sagen, da gibt's halt kein CGI, sondern es ist halt alles echt.
Ja.
Na, und du hast halt auch, und ich habe jetzt gerade mal so ein paar Sachen noch rausgeschrieben gehabt, also wir haben insgesamt an die 19.000 Statisten, was ja schon brutal viel ist. Wie gesagt, die durften ja in der verbotenen Stadt drehen, haben auch im Palast gedreht und haben damit tatsächlich, das fand ich ganz witzig, so die Pläne von der Queen Elizabeth II. Gecancelt. Die wollten nämlich auch in den Palast. Und dann haben die gesagt, nee, wir drehen da, das geht nicht. Und
dann, Film hat Vorrang.
Richtig, Film hat Vorrang. Und sie musste dann auch weg. Was ich auch ganz interessant fand, war, wie groß die Grundfläche der verbotenen Stadt ist. Ne? Also 720.000 Quadratmeter. Übrigens, ein Ticket, wer es besichtigen möchte, kostet um die 7,23 € aufwärts. Also Schnäppchen. Aber das ist wirklich so beeindruckend. Und ich finde es auch in der ersten Stunde wirst du von diesem Monumentalen wirklich nicht erschlagen, weil die Kamera das ganz nett, also was heißt ganz nett? Nee, weil die Kamera das wirklich fantastisch einfängt. Dieser langsame, der hat eigentlich keine schnellen Schnitte. Es gibt immer schöne Aufnahmen. Klar, es ist ein Monumentalfilm, aber ich finde, man hat so das Gefühl, dass du als Zuschauer, Zuschauerin ein Gast bist. Also so ging's mir. So dieses, du wirst herumgeführt, du wirst dann auf die, weil die Kamera dann auch immer von oben schräg runter geht und dann direkt ins Geschehen wieder rein, aber auch langsam, dass du dir dann auch hier so einen kleinen Teil mitnehmen kannst. Ich weiß nicht, wie ging's euch, oder habt ihr irgendwann gedacht, ich brauche schnelle Schnitte wie bei Fast and Furious?
Ich würde sagen, das hat schon sehr gut gepasst. Die Kamera war ja jetzt hier von Vittorio Storaro. Der hat ja auch schon dreimal den Oscar gewonnen, unter anderem für Der letzte Kaiser, aber auch zum Beispiel für Apocalypse Now. Schnitt hat der Film tatsächlich auch gewonnen. Und das ist schon so, wie du sagst, man merkt halt auch diese chinesische Kultur, was das angeht. In dem Fall wird man einfach super reingeworfen, aber man ist halt drin.
Reingezogen.
Und dadurch, dass du hast jetzt auch schon gesagt, hier super viele Statisten und die Regierung hat ja anscheinend auch mit Requisiten ausgeholfen und es sieht schon einfach saugeil aus. Also die ganzen Kostüme und die Sets und die Ausstattung, das sieht alles echt aus. Das sieht alles so aus, wie man es sich irgendwie vorstellen würde. Ich war jetzt selber noch nie da. Man kennt es jetzt auch nur aus welchen Medien auch immer. Und das war schon geil. Also das war, fand ich, für mich so wahrscheinlich mit die Hauptstärke vom Film, dass man, das hatte einfach ein Gefühl, okay, das, so ist es gewesen oder so ist es. Und das fand ich ziemlich cool, dass man das so sieht. Müsste man jetzt mal vergleichen, wenn man mal selber die verbotene Stadt oder so besichtigt zum Beispiel. Aber so ganz viele alte Kostüme und so wird man vielleicht auch gar nicht mehr jetzt in der Gegenwart erleben können. Ne? Also das hat mir super gut gefallen, da bin ich ganz bei dir.
Ich war da wirklich überrascht, wo ich das gelesen habe, dass die da halt wirklich vor Ort drehen durften und dass halt China die bei dem Dreh so unterstützt haben, weil das hätte ich jetzt zu der damaligen Zeit nicht so wirklich erwartet, dass die die mit offenen Armen quasi empfangen haben, aber fand ich echt schön und man sieht es dem Film auch an, dass du wirklich so auf Details geachtet worden ist und du hast ja wirklich das Gefühl, du bist hier eben 1908, 1920 und so weiter. Das ist, hat schon gut dazu geholfen, sich wirklich da in diese Zeit einzufinden.
Ja, es durfte ja nicht alles gemacht worden werden. Also ich glaube, ein paar Szenen, die eigentlich geplant waren und die vielleicht kritischer waren gegenüber Mao Zedong oder der Kommunistischen Partei, durften nicht gefilmt werden, glaube ich, und sind gar nicht, oder also wurden gar nicht erst gedreht. Ich glaube, da gab es schon so ein paar Einschränkungen, aber generell war das, glaube ich, schon auch eine eigene Revolution an sich, ne, dass die chinesische Regierung sich da so geöffnet hat und diplomatisch war. Und ich vermute mal, da war ja dann irgendwie, ich habe mir jetzt die Herrscher aufgeschrieben, da war dann irgendwie Deng Xiaoping an der Macht und der war, glaube ich, jetzt auch jemand, der halt sich wirtschaftlich öffnen wollte, der Welt gegenüber und auch der Welt China zeigen wollte, wenn ich das so alles richtig interpretiert habe. Und das passt dann natürlich in das Bild, dass man dann auch zeigt mit so einem Film vielleicht, wie sich ja China verändert hat und jetzt einfach ganz anders ist als früher oder was auch die Legacy so ein bisschen, die Tradition und die Kultur ausmacht und das dann eben ja zu zeigen, ne? Und dann ja auch noch alles an Oscars abräumen, also ist auf jeden Fall wahrscheinlich ja gelohnt, was das angeht für die auch.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Dann haben sie noch ordentlich Werbung gemacht und dann konntest du ja auch die verbotene Stadt besichtigen. Ich denke, das ist halt, es war für die auch so eine Win-Win-Situation. Und ja, ich denke auch, dass die da mit Adleraugen drauf geguckt haben, was die gemacht haben. Die werden nicht gesagt haben, komm, hier dreh, das kann ich mir da auch nicht vorstellen, sondern die werden schon ein paar Leute abgestellt haben, die gesagt haben, ja, okay, gut, das kannst du machen und das da, das machen wir aber nicht. Man glaubt's auch kaum, also ich nach den Kosten recherchiert habe, dachte ich, oh, der dürfte schon ordentlich teuer gewesen sein. Und er war es auch für die damalige Zeit. 25 Millionen, aber ich hatte mit mehr, also mit wirklich mehr gerechnet.
Ja, man müsste das jetzt mal kurz inflationsbereinigen.
Also sie haben gesagt, es wäre in der heutigen Zeit etwa mal 3.
Okay.
Und dann,
ja, so alt ist er ja auch.
Ist immer noch okay.
Und das ist immer noch okay.
Ja, ist immer noch okay.
Ja, naja, das stimmt schon. Das ist schon gar nicht so krass. Hätte man jetzt für so ein, gerade weil, ja, weil Arbeitskraft in China ist billig, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen.
So ein Statisten.
Oh, es lag mir auch gezogen, aber ich wollte es jetzt sagen. Ja, für das ist die ja dann doch sehr viel gedreht haben. Oder also wenn die, diese Langfassung da irgendwie über 200 Minuten geht und wer weiß, was die da noch übrig hatten an Material, ist es doch immer noch relativ günstig. Aber vielleicht war halt, es gab halt auch noch kein CGI, das so teuer war.
Ja, aber ich meine, hier mit 19.000 Statisten, müsste ja schon ein bisschen was geben. Also, aber ja, wahrscheinlich sind die halt nicht so dolle bezahlt worden, um da einzusparen. Keine
jetzt
Ahnung.
Jetzt der Eintritt 7,30 Euro kostet.
Ja, aufwärts. Also ich glaube, da gibt es auch VIP-Tickets.
Da muss man da nicht mehr in der Schlange stehen.
Nee, da kannst du mit dem Fahrrad durchfahren oder mit auf so einer Rikscha.
Ah, okay. Wirst du also durchgefahren. Ja.
Ich würde mich durchfahren lassen.
Ja, so viel Geld hat er dann aber nicht gemacht irgendwie, ne? Also das ist wahrscheinlich jetzt kein Film, wo die Masse reinrennt. Ich meine, hat 44 Millionen gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist dann okay. Das ist dann wahrscheinlich so Break-Even. Ich weiß nicht, wie damals noch die Marketinggebühren oder Kosten so waren. Aber war jetzt kein Hit, was das angeht, ne? Aber jetzt auch kein Verlust oder so. Ist wahrscheinlich aber eher ein Film, der sich über die Zeit trägt und über das Epos monumentalistische und einfach vielleicht wichtig für Kinogeschichte an sich ist.
Ja, das bringt mich direkt auch zu meiner nächsten Frage. Oder Theresa, wolltest du noch was ergänzen? Ne?
Was für eine Überleitung.
Oh, perfekt. Und zwar ist mir so die Frage gekommen zwischendrin, hat euch die Story emotional gepackt? Oder, also konntet ihr mitfühlen? Habt ihr euch mit irgendwas identifizieren können? Oder sagt ihr, nein, der Film hat klar eine Story, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk des Films. Wie ging's euch da?
Ladies first.
Ach, danke. Schwierig. Also ich war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ich habe jetzt nicht so sehr mit dem letzten Kaiser mitgefühlt. Klar, also am Anfang, da wo er halt immer so groß allein war oder nicht keine Kinder zum Spielen hat und so, da hat er mir schon leid getan. Aber so, wo er dann auch älter geworden ist und dann eben mit den Ambitionen, dass er da dann doch noch irgendwie Kaiser werden wollte. Also ich konnte jetzt nicht so komplett mit ihm irgendwie connecten. Also er war mir jetzt nicht unsympathisch, aber er war jetzt auch nicht mein Liebling. Aber es war halt eben seine Story und ich kann auch nachvollziehen, dass er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Aber ich war jetzt nicht so emotional in dem Film drinnen wie vielleicht jemand anders oder ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mich hat der jetzt auf der emotionalen Schiene nicht so sehr gepackt.
Ja, ich geht mir ähnlich. Also ich fand generell, dass so das ganze Schauspiel und auch wie der Film inszeniert ist schon recht kühl und sehr so ein bisschen verhalten und reserviert, fand ich. Und dadurch, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, alles, was in den 1950ern war, ist ja auch schwarz-weiß gewesen, oder? Und alles, was vorher war in Farbe.
Und es war halt so, Gefängnisgrau, aber schwarz-weiß.
Ja, okay, okay, ja, stimmt, hast recht. Aber das spielt alles so ein bisschen, fand ich, mit rein. Und ich hatte jetzt, ich war jetzt nicht emotional investiert in die Geschichte von Puji, muss ich sagen. Da geht's mir schon wie dir. Und das war schon eher so eine, es hatte eher was von dokumentarischer Abhandlung. Und wen ich aber großartig fand, war dann sein britischer Tutor, den Reginald Johnston, gespielt von Peter O'Toole. Den fand immer, wenn der da war, fand ich, da hat man gelacht, der hat immer einen guten Spruch auf Lager gehabt und hat ihm halt die andere Welt, die britische oder westliche Welt gezeigt. Und da war so ein bisschen, ja, mehr Connection vielleicht dann da. Aber gerne insgesamt finde ich so Inszenierung und Schauspieler an sich schon relativ, nicht emotionslos, aber es ist schon so ein bisschen kühler und statischer gewesen, hatte ich das Gefühl.
Ja, also mir ging's genauso. Ich glaube auch, dass der Sinn und Zweck wirklich so diese einfache Erzählung war und ansonsten halt ein visuelles Brett, weil auch zum Cast wollte ich danach kommen, aber auch hier, Puji ist ja einfach, der ist mega passiv. Also es ist ja wirklich so, dass der nicht, der fährt ja selten aus der Haut. Klar, ja. Später, wenn er dann Drogenrausch verfällt und so weiter und so fort, passiert es schon mal öfters. Aber ansonsten ist der halt wirklich sehr reserviert, sehr zurückhaltend. Wenn was passiert, passiert es halt. Ja, okay, gut, ja gut, dann müssen wir halt irgendwie gucken. Aber ich glaube halt auch, ja, Spannung und klar, Action nett, ist hier nicht das Hauptaugenmerk, sondern das ist einfach halt wirklich die Bilder.
Und ja, ich denke schon, dass so, wie er jetzt erzählt wurde, dass das schon auch die volle Absicht gewesen ist, ne?
Ja. Gut, dann kommen wir doch direkt zum Cast. Okay, fangen wir mit John Lone als Puji an. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den bei der Zweitsichtung wieder gesehen und dachte, ich kenne das Gesicht. Ich kenne dich irgendwoher.
Ich wollte gerade sagen, du kennst ihn doch garantiert jetzt.
Und dann habe ich nachgeguckt und dachte, natürlich. Okay, klar, Rush Hour so für die leichte Unterhaltung, aber wir haben auch im Jahr des Drachen mit Nick Rourke der mir auch sehr gut gefällt. Und ich habe noch ein paar andere Leute entdeckt, wo ich dachte, nee, du spielst da auch mit. Das Gesicht kenne ich doch. Aber ja, wie hat euch Puji gefallen?
Ja, so wie gerade schon so ein bisschen gesagt, reserviert, das macht er, glaube ich, gut. Und er hat ja auch in seiner Vorbereitung irgendwie monatelang Puji studiert, wohl sein Leben und seine Verhalten und was er so gemacht hat und so weiter. Und ich denke, der spiegelt, glaube ich, schon einfach so das, den letzten Kaiser, so das Bild ganz gut wieder, wie er ihn auch rüberbringen möchte und wie was wahrscheinlich auch von Bernardo Bertolucci gewollt war. Darum denke ich, der macht das schon gut. Das machen alle gut, würde ich sagen. Es ist jetzt halt niemand in dem Fall, wo man dann so emotional einfach mitgeht. Aber ob das jetzt, ich denke nicht, dass es am Schauspieler an sich liegt, sondern das ist einfach, wie der Film jetzt das drüber transportiert. Aber ich denke, das, was er macht, ist schon so gemacht, wie er es machen wollte. Und dementsprechend, glaube ich, auch schon ziemlich gut gemacht.
Ich finde eigentlich alle Darsteller, die halt auch die Rolle gespielt haben, also auch die jüngeren Darsteller, wenn er da so, was weiß ich, 10, 12 war oder dann eben auch so als Teenager, sage ich jetzt mal, wo er dann eben heiraten musste und sich irgendwelche Erst- und Zweitfrauen aussuchen konnte oder Hauptfrau oder wie das da hieß. Er wusste halt damit halt, also er wusste dann wahrscheinlich auch nicht mit Frauen umzugehen, weil er ist quasi in einem Haushalt groß geworden, wo lauter alte Chinesen waren, die ihn irgendwie großgezogen haben. Und es ist natürlich dann sehr ungewohnt, dann plötzlich eben auf das andere Geschlecht zu treffen. Und ich finde eigentlich, alle Schauspieler, die halt eben die Rolle gespielt haben, haben das dann halt gut gemacht, weil sie waren halt dann einfach in dieser Phase, wo halt er als Kind oder Teenager eben gewesen ist. Und ich finde, das haben die dann auch gut vermitteln können, dass die halt vielleicht jetzt zurückhaltend sind oder nervös sind, weil sie halt nicht wissen, was sie tun sollen.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Schön.
Ja, stimmt.
Ne, ist so.
Und andere bekannte Gesichter, die vielleicht, kannst gerne gleich mal ausführen, wen du noch alles entdeckt hast. Aber ich glaube, du hast mehr entdeckt als ich. Aber Joan Chen war ja noch dabei, die auch immer noch aktiv ist und ganz viele Sachen macht und auch schon einige Nominierungen und so weiter. War jetzt irgendwie Judge Dredd, war sie dabei, auf brennendem Haus und andere Serien und Filme.
Auf brennendem Eis, bitte.
So. Oh, ich war schon wieder
auf brennendem Haus. Auf brennendem Eis.
Wär auch ein guter Titel.
Auf brennendem Haus.
Ja,
ja, stimmt, wäre auch keine schlechte Idee.
Ja, und ich glaube, Victor Wong habe ich noch irgendwo erkannt. Aber da hört es bei mir auf. Also hau gerne mal raus, wen du noch entdeckt hast.
Also ich wollte erstmal, bevor wir dann so in Anführungsstrichen auf die Nebencharaktere kommen, natürlich auch noch über den großartigen Peter O'Toole sprechen, der mir auch immer wieder gut gefällt. Ich finde es ein toller Schauspieler gewesen. Und der macht seine Rolle als Johnston auch wirklich top, wie Manuel ja auch schon gesagt hat. Der bringt ein bisschen Lockerheit mit rein. Der versucht ihm ein paar Werte zu vermitteln. Es ist halt so die Frage, was ist er für euch eher gewesen? Eher eine Art Lehrer/Mentor oder eher eine Art Freund oder eine Kombination aus allen dreien?
Vielleicht auch fast schon eine Vaterfigur.
Mhm.
Also der ist ja schon auch, ich meine, der haben ja am Ende wahrscheinlich, oder was heißt am Ende, aber zwischenzeitlich ja sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass er ist halt, klar, original, wie ist er jetzt so sein Mentor und soll ihm jetzt ja so ein bisschen das Leben in der westlichen Welt beibringen. Und er wird dann aber, glaube ich, schon so ein bisschen zu einer Figur, auf die er ja aufschaut und eher vielleicht fast eine väterliche Figur ist, oder? Also würde ich schon sagen.
Ja.
Er bringt halt den Hof da dann immer so ein bisschen in Aufruhr. Ich glaube, er bringt ihm ja auch das Rad vorbei und er ist halt aber immer so jemand, der halt so gegen die Regeln und gegen die Konventionen immer agiert und halt quasi immer alle irgendwie so einen halben Herzinfarkt verpasst.
Wobei die Fahrradszene fand ich auch wirklich schön, wenn er dann er steigt aufs Rad und kann direkt losdüsen, okay, kann man sich drüber streiten, aber auch so dachte ich, endlich, also in dem Moment hab ihm auch wirklich die Freude gegönnt, weil ich gedacht habe, ey, endlich hast du mal was, an wo du ein bisschen Spaß dran hast, weil irgendwie sonst sah das alles sehr trostlos aus und da ist er ein wenig so ein bisschen durch die Gegend gedüst und ich fand die Kamerafahrten da auch immer sehr schön, weil es mich halt auch klar, natürlich die verbotene Stadt wäre natürlich schon mal eine Reise wert.
Es zeigt halt einfach, wie groß diese Stadt ist oder wie groß das Gelände ist. Also ich meine, wenn der da mit dem Rad durch die Gegend fährt und dann brauchst du doch immer noch ziemlich lang vom Punkt A nach Punkt B zum Kommen.
Ja, und fand es auch eine tolle Szene später, als dann O'Toole wieder reinkommt und der alte Mann mit dem Stock aufs Fahrrad eintrischt und sagt,
ja, böses Teufelszeug.
Teufelswerk, denkst du, okay. Und das ist eine tolle Kombination. Da hätte ich mir tatsächlich gerade so am Anfang mehr gewünscht.
Mich hat heute überrascht, weil das halt eben dieser Johnston so eine große Figur für Pucci gewesen ist, kam der gefühlt halt nur sehr kurz vor. Also klar dauert es natürlich, bis halt Pucci in dem Alter ist, wo er halt dann diesen Lehrer hat, aber ich fand, er war aber auch dann schnell wieder weg. Also und deswegen, glaube ich, waren ja die Szenen so aufheitern oder halt eben so der krasse Wechsel von von dieser Struktur hin zu eben Johnston, der halt hin und wieder mal so ein Gag macht oder halt mal so gegen die Konventionen halt agiert. Aber ich fand es echt krass oder war echt überrascht, wie schnell er auch wieder weg war.
Ja, wahrscheinlich war er schon eine Stunde da, aber bei einem 3-Stunden-Film ist dann nur ein Drittel oder so. Was war, frage ich mich jetzt im Nachhinein, habe ich gar nicht mehr im Kopf, was war denn eigentlich der Grund, warum er da war? Weil es ist ja schon eine ziemliche auch Öffnung gegenüber alten Traditionen, dass man jetzt sich mal das westliche Leben anschaut und ihm das in seinem Kaiser sogar beibringt. Und er ist dann ja auch nicht sehr progressiv, aber er nimmt dann ja viele von diesen Eigenheiten oder gegen die Konvention Ideen an, ne, dass er ja auch keine arrangierte Ehe mehr haben möchte und solche Sachen. Seine Frau muss irgendwie Quickstep tanzen können und so. Und das ist ja erstmal so ein bisschen gegen die Intuition.
Er hat doch auch gesagt, er hat doch dann alles veranlasst, dass er eine Brille kriegt.
Ja. Ach, stimmt. Ja.
Ja, er ist eigentlich blind wird. Er ist eigentlich der Hauslehrer. Aber warum die da jetzt direkt jemand Westliches eingestellt haben, habe ich mich nämlich auch gefragt.
Also wer den wirklich eingestellt hat oder wer den hergeholt hat, habe ich jetzt irgendwie auch nicht so raus.
Okay, aber gar nicht so klar. Müssen wir nochmal nachforschen.
Ja,
das stimmt. Oder wenn ihr es wisst, schreibt ihr es in die Kommentare oder auf Discord, ne?
Richtig. Und wenn nicht, dann muss ich Theresa leider die Langfassung nochmal angucken und muss uns dann berichten, ob dann doch vielleicht noch mehr drin ist. Und wehe, du liest den Schnittbericht durch. Ja, wir haben natürlich viele asiatische Stars noch drin. Ich habe mir jetzt aber auch nur drei rausgepickt, die mir einfach absolut sofort ins Auge gesprungen sind. Das ist natürlich Victor Wong. Und dann hätten wir noch Carrie Higoyuki Tagawa, der aus meiner Sparte Film kommt, also der in Showdown in Little Tokyo zum Beispiel mitgespielt hat oder auch bei Eine perfekte Waffe. Jeder kennt ihn, der war schon überall in jedem B- und sogar A-Movie-Film irgendwie mal der Böse.
Ich glaube, ich bin da in der Hinsicht schlecht mit dem Namen, aber ich glaube, ich weiß, welche Rolle der gespielt hat von den Erzählungen. Weil es gab ja auch Gesichter, die ich wiedererkannt habe aus x diversen eben solchen Filmen.
Es ist der, der dann seine Kronjuwelen dem Prinzen präsentiert. In einem Glas.
Mhm.
Also er spielt hier komplett die genaue Gegensparte, die er sonst eigentlich hat. Aber trotzdem, wenn er halt vorbeiläuft und du guckst ihn und denkst, ja, Gott, da ist er.
Also, ja, okay, nee, dann habe ich den falschen gemacht, weil ich dachte schon, weil ich weiß nicht, vielleicht hast du den, also ich kannte halt noch den, der halt, wo die dann in dieser Mandschurei waren und der dann eigentlich wirklich der Gebieter, sag ich jetzt mal, gewesen ist oder der, wo der geherrscht hat und der sich dann, glaube ich, zum Schluss auch erschossen hat. Das Gesicht kannte ich nämlich auch irgendwo.
Ja, es sind tatsächlich viel dabei. Ja, ich weiß, wenn du meinst, cool. Aber den Namen habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben.
Ja, nee, ich weiß ihn ja auch nicht.
Ja, aber falls wir noch bei Carrie Hiroyuku Kagawa waren, der hat ja schon, er sagte mir auch nichts, aber der hat ja schon super viele Sachen gemacht, ja. Tatsächlich. Auch bei Blue Eye Samurai, grandiose Folge, war er in der Synchronisation dabei, Star Wars Visions und dann bei allen möglichen Mortal Kombat und Tekken-Filmen.
Ja, er hat schon tief im Mist gegraben, das stimmt schon. Aber er hat auch einige gute.
Ja, hier ist The Man in the High Castle, alle Folgen dabei.
Ja, 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 das ist schon ein sehr gebuchter Mann.
Ja.
Ja,
es ist schon ein bisschen schon cool, wie viele, ich glaube, es sind schon auch einige, also manche Leute haben ja gar nichts mehr gemacht, also alle Jungdarsteller haben, glaube ich, tatsächlich, oder also alle von Puji jetzt, da glaube ich, gar nichts mehr gemacht mit Schauspiel danach, so wie ich das jetzt auf IMDb sehen konnte. Aber doch schon viele andere, die danach auch noch durchaus sehr erfolgreich waren oder auch schon gewesen sind vorher, ne?
Mhm. Kommen wir doch mal zum Thema Tradition und Moderne.
Jetzt kommt's.
Ja, genau. Jetzt graben wir uns ganz tief rein. Glaubt ihr, es ist eine Verbindung möglich, die zufriedenstellend für alle wäre? Oder glaubt ihr, dass, wenn die Moderne Einzug hält, sich dann irgendwann die Tradition, egal welche, sich ausschleicht, die dann einfach irgendwie vergessen wird, weil man sich halt jetzt aufs Neue konzentriert?
In welchem Sinne?
Ganz
allgemein.
Ganz allgemein. Glaubt ihr, dass es möglich ist? Weil dieses Thema hast du ja immer wieder, dass jetzt die Leute sagen, okay, wenn ihr meine Tradition nehmt ihr mir meine Identität, weil das im Grunde ist ja nichts anderes wie hier. Also, ne, er wird ja die ganze Zeit traditionell aufgezogen, bis Johnson kommt und ihm dann halt immer wieder so einen Floh ins Hirn setzt. Meint ihr, es gibt da zufriedenstellende Sachen oder muss das jeder mit sich selbst ausmachen?
Ich glaube, wenn sich Traditionen stark ändern sollen und werden, dann kommt es wahrscheinlich fast immer zu irgendeiner Art von Revolution. Also ich weiß nicht genau, worauf hinaus willst, aber gerade auch jetzt im Hintergrund, dann später im Film findet ja die Kulturrevolution statt, wo dann Mao Zedong nochmal versucht, irgendwie seine Macht wieder zurückzuholen, indem er alte Traditionen abschafft und Neues reinlässt. Und das hat, glaube ich, alles nicht so funktioniert. Und da ist es dann, glaube ich, bei vielen Dingen einfach Zeit, dass wenn sich Dinge drastisch ändern, dann funktioniert das einfach nicht mit den gleichen Leuten. Und das sieht man dann auch daran, dass dann irgendwann der Kaiser abgelöst wird und Leute eine Republik mit einer Volksvertretung haben wollen. Und das würde nicht funktionieren mit einer Figur von Puji, die dann jetzt Präsident und nicht mehr Kaiser ist und sich jetzt irgendwie da in Anführungszeichen Leuten unterordnen sollte oder auf seine Macht abgeben muss im Grunde, ne? Das glaube ich funktioniert selten. Ja.
Ich glaube, das ist halt einfach noch in dieser asiatischen Kultur geprägt, dass es halt da einfach dieses diese Treue und diese Ehrerbietung gegenüber den Höhergestellten halt einfach gibt, und sei es jetzt eben der Kaiser oder nachher eben Mao Zedong, weil das habe ich mir dann eben gedacht, wo ich den Film dann, wo dann zum Schluss diese Szene kam, wo halt dann so Mao gefeiert worden ist, und ich mir gedacht habe, okay, ihr rennt irgendwie von einem Fanatismus in den nächsten, oder von einer Heldenverehrung in die nächste, und jetzt waren zuerst die Guten und jetzt sind die alle die Bösen und die und so weiter. Ich glaube, es ist sehr schwer, dann dort diese ganze Ansicht eines Volkes irgendwie zu ändern.
Ja, also es ist die Frage, habe ich mir so, ist mir gestern halt so während des Films nochmal aufgekommen, wenn du halt diese ganzen Zeremonien siehst und so weiter und so fort, wo ich mir gedacht habe, ja, weil da auch einige ja auch dieses es ja auch äußern, wenn du denen die Kultur, also nicht die, ja doch die Tradition, Kultur nimmst und dann jetzt, du siehst es ja, also die, wenn du so die Straßen siehst und du siehst dann die Leute in ihren traditionellen Gewändern noch, die auch noch irgendwelche Holzkarren hinter sich herziehen und zwischendrin halt ein hochgeputztes Chromauto. Ja, was wirklich komplett in diese Szene überhaupt nicht reinpasst, weil der Rest halt immer noch etwas traditioneller gehalten ist.
Es ist ja schwierig irgendwie dann denen, wenn die da jetzt so hunderte Jahren so gelebt haben, zu sagen, nö, aber eure Lebensweise war jetzt falsch, weil es ist eigentlich ja auch irgendwie, sowas nehmen sich dann andere raus, zu sagen, ihr lebt falsch.
Mhm.
Oder eure Kultur ist nicht richtig oder eure Heldenverehrung und so weiter. Das ist ja jetzt auch eben, nur weil es uns eben fremd ist, sind die halt Generationen damit aufgewachsen. Und dann zu sagen, nö, aber das alles ist jetzt irgendwie totaler Blödsinn, das finde ich aber auch hart und kann man halt auch nicht so einfach machen.
Ja, ich finde es oft einfach unfassbar interessant. Ne? Mhm. Ich glaube, also auch so beeindruckend teilweise oder auch jetzt in den eigenen im eigenen Leben oder im eigenen Land jetzt hier das zu sehen oder so. Es sind ja, Dinge ändern sich am laufenden Band, ne? Und gerade wenn ein, zwei, drei Generationen, man guckt zurück auf die Generation unserer Großeltern oder so, was sich da alles an Tradition auch gewandelt hat, ne? Und trotzdem guckt man ja super gerne, finde ich, drauf zurück, aber das heißt ja nicht, dass man selber dann noch so leben möchte, ne?
Mhm.
Teilweise.
Ja.
Ja. Und ich finde es aber gerade in der asiatischen Kultur immer einfach super spannend, da reinzugehen.
Absolut, gerade weil die ja diesen krassen Culture Clash haben. Also wenn du dir irgendwelche Dokus anguckst, auch jetzt so aus Hongkong oder so, da hast du dann wirklich, die Leute laufen rum, die sehen aus wie eine Leuchtstoffreklame und gehen dann traditionell essen, wo sie halt klar, Schuhe ausziehen und allem drum und dran. Und dann hockst du da und dann denkst du, also auf der einen Seite natürlich klar toll, ne, dass das alles, dass gewisse Sachen noch übernommen werden, also wo einem vielleicht auch selbst viel dran liegt, wo man dann sagt, okay, gut, ich leg da Wert drauf, ich möchte das so, was ja auch absolut okay ist. Und aber ich finde gerade halt, ja, also in diesen fernöstlichen Ländern ist das halt schon noch wirklich allgegenwärtig und auch sehr, sehr spannend.
Ja, und ich meine irgendwie, wenn man will ja auch, dass Kultur erhalten bleibt.
Ja, ja.
Ne? Und darum ist es ja auch schön, wenn man wenn man halt einen Mittelweg findet, dass man sowas auch erhalten kann. Aber ich glaube, das ist dann ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, Essen, Kultur, was auch immer redet oder, weiß ich nicht, ein politisches System oder Machtkämpfe und so, ne? Das ist, glaube ich, dann einfach schon
Unterschied. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Möchtet ihr aus dem Film noch etwas ansprechen?
Ich möchte gerne auch übers Ende reden und das passt vielleicht gar nicht so schlecht an die Stelle gerade, weil ich das Ende super großartig finde.
Schieß los.
Also das Ende ist ja im Grunde, dass wir sind ja jetzt bei Pudgy, wie er, ich glaube, so 70 oder so ist oder Ende 60, auf jeden Fall älterer. Und jetzt zurück in der verbotenen Stadt ist und an seinem Thron im Grunde ist. Und man sieht jetzt halt, man hat dieses ultra krasse Kontrast jetzt gerade, darum passt es, glaube ich, ganz gut, wie einfach mittlerweile die verbotene Stadt halt ein Museum im Grunde ist, ne, und halt von Touristen besichtigt wird und da die eine Touristentruppe mit einer Führung nach der anderen durchgeleitet wird und gleichzeitig er als wirklich der Kaiser, der auf diesem Thron saß vor 50 Jahren oder so, jetzt an der gleichen Stelle steht, die früher so eine unfassbare Bedeutung hatte und jetzt dann halt eher traditionelle Bedeutung und nicht mehr wirklich aktiv. Aber das fand ich genau in dem Zuge halt so einen krassen Kontrast, der das einfach nochmal gezeigt hat, dass die verbotene Stadt wurde ja 1400 gebaut, ist irgendwie 600 Jahre alt oder so, ne? Und war immer Haus von Kaisern, da haben die immer residiert und jetzt ist innerhalb von keine Ahnung, ein paar Jahren, da im Grunde eine Touristenattraktion in Anführungszeichen draus geworden. Mhm. Und dieser Kontrast, ich fand das super. Das war ein ganz tolles Ende, fand ich.
Wenn ihn dann halt einfach so keiner mehr erkannt hat oder auch vorher, ja, wo man ihn in seinem Job sieht, so als Gärtner, und jetzt einfach irgendwie ein zu zufriedenes Leben hat. Und dann über dem Jungen auch sagt er so, hier, ich war Kaiser und der Junge das irgendwie gar nicht glauben konnte und wollte. Und dass du halt als Person das selber nur mitkriegst, dass dein Zuhause jetzt irgendwie Museum, Touristenattraktion ist und hier jetzt Geschichten über dich erzählt werden, ist schon, muss schon, glaube ich, ein seltsames, ich weiß nicht, ob es, also ist schon eine seltsame Wendung, wenn du das noch aktiv quasi mitkriegst, was aus deiner Vergangenheit gemacht wird.
Ja, ja. Ich finde auch Kaiser, das hört sich dann auch so dermaßen altbacken an, dass du
aber auch irgendwie geil.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, also ich musste immer dran denken, mir ist dann auf einmal immer in den Sinn gekommen, das ist zumindest, wo ich noch irgendwie Kind war. Also ich habe jetzt die Redewendung in letzter Zeit, also in den letzten Jahren nicht mehr hergenommen. Es gab immer so diese Redewendung, ich bin doch nicht der Kaiser von China.
Stimmt, ja.
So im Sinne von, also ich habe doch nicht alles oder ich kann doch nicht alles und so weiter. Und also jetzt ist mir auch klar, woher das kommt. Wenn der Kaiser von China mit 3 Jahren irgendwie alles machen dürfte. Jetzt ist es klar.
Wenn wir unseren Bildungsauftrag erfüllt haben.
Ja, habe ich auch noch was gelernt hier. Super. Ja, stimmt. Habe ich auch lange nicht mehr gebraucht, die Redewendung, aber war früher echt gängig. Ja. Ja, nee, das war, aber das Ende wollte ich noch erwähnen auf jeden Fall. Sonst. Das war
ist auch so ein bisschen schwermütig dann auch, wo man dann denkt, ja.
Ja.
Aber ja. Ist irgendwann, die Zeiten ändern sich dann halt. Und da kannst du halt nichts dagegen machen in dem Sinn.
Weisheit des Tages.
Bussa, kommt aus dem
Zeiten ändern sich, da kannst du nichts gegen machen.
Du kannst nichts dagegen machen. Das kannst du knicken. Ist es für euch ein Couch- oder ein Kinofilm? Eigentlich eine blöde Frage, ich weiß, aber ich stelle sie trotzdem.
Schwierig, also von den Bildern her, glaube ich, wäre es schon schön, den im Kino zu sehen. Aber von der Länge her war ich ganz froh, dass ich den auf der Couch sehen konnte.
Aha. Also ich finde ja generell, alle Filme sind fast Kinofilme. Aber gerade der Film ist für mich ein absoluter Kinofilm. Unter anderem deswegen, weil er so lang ist. Und weil man sich ich mich zumindest im Kino viel besser auf sowas einlassen kann als zu Hause, wo man abgelenkt wird und keine Ahnung was ist. Und dann hast du 3 Stunden und gehst wahrscheinlich 3-mal auf Klo und holst dir noch was zu essen und unterbrichst und keine Ahnung was. Und ich hätte den Film sehr gerne im Kino gesehen. Also wenn der jetzt bei euch irgendwie in einer Best-of-Cinema-Reihe kommt und ihr den sehen wollt, würde ich den auf jeden Fall im Kino gucken. Natürlich auch wegen der Bilder. Aber ich finde einfach, dass so ein Film gerade super ist, um sich da wirklich rein zu versinken. Wenn man da kein Interesse dran hat, dann ja, braucht man das nicht machen. Dann macht man das zu Hause jetzt aber auch nicht. Und wenn man den aber schon immer gucken wollte, dann ist das jetzt, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit, weil so schnell wird er wahrscheinlich dann nicht wieder im Kino laufen.
Ja, Absolut. Also
du auf jeden Fall gehst nicht ins Kino.
Ich gehe jedenfalls nicht ins Kino. Wir langen die zweimal jetzt gesehen zu haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, zweimal. Und ich glaube auch bis zum Rest meines Lebens werde ich den mir nicht mehr angucken. Nicht, weil er schlecht ist, aber es ist mir einfach, zu viel. Ja, ja,
er zieht sich halt schon.
Er ist schon etwas anstrengend, ja. Und ich habe mir gedacht, wieso ist es eigentlich so? Weil es ist eigentlich, wie soll ich sagen, es passiert schon immer was im Film, aber trotzdem zieht sich's irgendwie. Also ich habe dann so die letzte, mir ging es dann so ähnlich, wo ich mir gedacht habe, naja, die erste Stunde ging es schnell vorbei und dann hat sich's irgendwie doch etwas zäh angefühlt, obwohl trotzdem der Film nie stillstand. Und einerseits wurden für mich immer manche Szenen nicht fertig gedreht und andererseits habe ich mir gedacht, boah, der Film ist zu lang.
Ja, ich glaube wahrscheinlich, es fehlt dieser emotionale Anker, ne? Und ja, da hat man dann, glaube ich, Probleme über eine lange Laufzeit, sich dabei zu halten, so. Und das ist dann, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Und es war schon ein bisschen langatmig und zäh, ja. Aber darum finde ich halt, das Kino ist der bessere Ort, den zu gucken, weil dann musst du dich drauf einlassen, kannst nicht weg. Kannst schon, aber doch, das wäre dann Quatsch. und ist, finde ich, der Ort, um den zu sehen. Und ich glaube, ich denke schon, das wird sich lohnen.
Ja, fürs Visuelle und Leute, die sagen, den wollte ich schon immer mal sehen und dann musste auch ins Kino gehen. Finde ich auch, weil sonst geht viel Magie auch verloren, die ich zwar nicht so ganz verspürt habe, aber ich bin auch nicht, glaube ich, die Zielgruppe. Nein, Quatsch. Also ist wirklich so. Ich denke auch, da geht's wirklich ums Visuelle und alles andere stellt man so ein bisschen hinten an. Und den muss man dann schon eigentlich im Kino sehen. Das finde ich auch.
Und ich meine, er regt auf jeden Fall, fand ich jetzt zumindest halt sehr mal drüber nach, sich einfach damit zu beschäftigen, weil vielleicht auch Dinge einfach nicht so ganz klar sind und man muss jetzt erstmal nochmal, oder ich zumindest nochmal nachlesen, was passiert eigentlich wann und welcher Herrscher war nochmal am Start und wie sind da eigentlich die Zusammenflechtungen, weil das ist schon, haben wir ja schon erwähnt, schon ein bisschen schwierig immer nachzuvollziehen. Und wenn man da dann Interesse hat und dranbleibt, dann hat der Film ja schon mal was geschafft. Also.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich es relativ oberflächlich gehandelt. Obwohl da jetzt man dann noch locker eine Abhandlung und Historieneinflüsse mit reinbringen können, aber genau das wollte ich eigentlich nicht. Nee. Sondern ich wollte es eben einfach ein bisschen smoother haben. Meine Lieblingsfrage. Welche drei Filme, unabhängig vom Verleih, hättet ihr gerne in der Best of Cinema-Reihe? Egal wann, das kann ein Film aus den 20ern sein, das kann ein Film aus den 90ern sein, das kann einer aus 2000 sein. Was würdet ihr, welche drei Filme hättet ihr gern im Kino?
Also ich habe da bei jeder Folge im Grunde schon drüber nachgedacht und bin noch nicht zu einer eindeutigen Antwort gekommen, aber auch gerade in dem Kontext Monumentarfilme fände ich sehr geil, Lawrence of Arabia und Ben-Hur im Kino zu sehen. Und ich habe die halt beide nicht gesehen und will die auf jeden Fall gucken. Und das wäre was, wo ich sagen würde, ja, das ist perfekt für die Leinwand. Da wirken die am besten. Die sind auch episch lang. Und das wären zwei, die ich auf jeden Fall gucken würde. Und dann dachte ich, Matrix wäre eigentlich ganz geil. Das ist auch schon eine Weile her. Und den nochmal, was heißt nochmal? Ich habe den damals natürlich nicht im Kino gesehen. Ich war leider nicht alt genug. Aber den, ach Gott. Nicht nur auf DVD.
Ich habe gedacht.
Oh Gott. Oh Gott. Okay, erzähl weiter.
Alles gut. Ja, den habe ich heimlich bei einem Kumpel von mir auf DVD geguckt. Das war gut. Aber den hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Ja. Das wären meine drei Picks.
Okay.
Oh, jetzt bin ich noch dran. Ich hätte einen alten, aber den habe ich nämlich, der gestern nämlich im Fernsehen kam und ich den zumindest aufgenommen habe und ich mir den demnächst anschauen würde. Und ich glaube aber, dass der auch ganz schön wäre, den im Kino zu sehen. Wäre nämlich Casablanca.
Okay.
Begeisterung macht sich
breit. Nee, das war nicht abwertend gemeint.
Ach so.
Weil er noch nie gefallen ist, deswegen. Weil er noch nie gefallen ist, deswegen.
Ja, das war eher Zufall, weil die mir halt eben gestern da so, irgendwie gestern halt vor die Füße gefallen ist. Ansonsten wäre ich auch noch, ja, wenn es nach Action geht, dann vielleicht The Rock mit Nicolas Cage und Sean Connery.
Mhm.
Und als drittes, ja gut, Titanic hatte ich ja schon. Wierig, was würde ich gerne noch in der Best of Cinema Reihe sehen? Noch irgendwas Schönes.
Heidi.
Nee, ich würde vielleicht dann nur mal sowas wie die Verurteilten oder Green Mile nochmal gerne im Kino sehen.
Oh ja, stimmt. Das stimmt. Green Mile, ja. Verurteilten, ja klar, natürlich. Das wäre auch.
Sagen wir nicht nein.
Nee, absolut nicht.
Hast du denn überhaupt noch drei Filme? Oder muss ja jedes Mal drei Filme raushauen.
Ja,
natürlich.
Ich glaube auch, den einen habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zweimal. Ich bin gestern Abend hier durch die Sammlung durch und habe gedacht, okay, was musst du unbedingt noch mal im Kino sehen? Oder was würdest du gerne im Kino sehen? Für was warst du selbst vielleicht noch nicht alt genug? Und ich bin zwar, also einen habe ich sofort gefunden und die anderen zwei sind mir unterwegs eingefallen. Und zwar hätte ich tatsächlich gern den Untouchables im Kino gesehen. Den Kevin Costner, Sean Connery und De Niro, denn da hätte ich echt Bock drauf.
Den hat ja tatsächlich der letzte Kaiser im Oscar-Rennen in allen Kategorien fast ausgestochen.
Ja. Bis auf Sean Connery, der hat dann noch wenigstens seinen Oscar rasiert.
Ah, ja, okay, genau.
Was ich mir die ganze Zeit mal wieder angucken, ich habe den auch schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich würde den, glaube ich, auch gerne im Kino gucken, wäre True Romance.
Mhm.
Der liegt bei mir unten schon ewig rum und ich denke jedes Mal abends, nachher geht's rund. Nachher guckst du dir das Ding an und findest es wieder geil. Und irgendwie, ja, guck dann immer irgendwas anderes. Was ich noch gerne im Kino schauen würde, wäre Poltergeist gewesen. Das Original natürlich.
Okay.
Das wäre auch was, weil ich habe den auch letztes Jahr irgendwann mal wieder gesehen und da ist mir aufgefallen, dass die Effekte einfach immer noch saugut aussehen. Auch diese Geister und so diese Schlieren, was sie da rumgezogen haben, wo ich mir gedacht habe, hey, guck mal, das Ding ist auch schon uddelalt und sieht immer noch gut aus.
Practical Effects, ne?
Mhm.
Das wären meine drei.
Nice, so ein bisschen wir haben eine Mischung aus, was wir wollen und wozu wir uns ein bisschen zwingen wollen.
Ja, Monumentalfilme, alle, die ich gut finde, habe ich schon gesehen. Also nicht im Kino, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir die 10 Gebote, obwohl Troja und so, klar im Kino angucken, aber den Director's Cut dann. Aber bei 10 Gebote, wobei, wäre auch mal geil. Ach, das ist, naja, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir sie ja noch präsentiert.
Wer weiß, was kommt.
Ich wollte es gerade sagen. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was? Gibt's von euch noch was? Oder sollen wir die Akte Letzte Kaiser schließen?
Ich glaube, wir können schließen und dich jetzt von Kaiser auf Präsident stufen.
Kaiser auf Präsident? Ja, Präsident ist auch geil.
Hast halt ein bisschen weniger Macht und du hast vielleicht Leute, die unter dir ein bisschen Dinge bestimmen. Muss dich ein bisschen beugen.
Ja, außer du machst so wie der Taco Donald und scheißt auf alles.
Ja.
Aber das geht jetzt zu weit. Okay, dann mache ich meine Abmoderation und dann dürft ihr euch um das Servus, Grüße und Hallo kloppen. Im August gibt's den großen Kracher und endlich darf ich über den weißen Hai reden. Das könnte tatsächlich jeglichen Rahmen sprengen und das wird auch bestimmt witzig werden. Also freut euch drauf. Wie gesagt, im August der weiße Hai, der jetzt auch sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Freut
dann
euch
wird's
schon
monumental.
Drauf. Dann wird's episch. Also da werde ich wahrscheinlich alle Blöcke vollgeschrieben haben und muss die Wände vollkritzeln. Das wird interessant.
Gibt's noch einen Extended Cast vom Podcast?
Okay, das musst du aber dem Chef und dem anderen beibringen. Nein, ich sag schon mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und dann dürfen meine Gäste tschüss.
Tschüss und danke, dass ich dabei sein darf. Und natürlich gebührt Theresia das letzte Wort.
Dankeschön, danke Sven, dass ich auch dabei sein durfte. Danke an Manuel und wir hören uns hoffentlich alle bald wieder. Ciao.